Alle Fans der guten Unterhaltung wissen, was eine verlorene Folge ist, und so hat auch der Finanz-Illuminati-Podcast eine verlorene Folge, und zwar mit Valentina vom Kanal Minimal Frugal. Wir sprechen über die Themen Frugalismus und Minimalismus. Warum nennt sich das Ganze verlorene Folge? Ganz einfach deshalb, weil diese Folge tatsächlich verloren gewesen ist und aber auch wiedergefunden wurde. Die Folge ist also schon ein bisschen her. Inzwischen ist Valentina 24 und hat ihr Studium auch beendet. Dieses Interview, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist ein sehr spannendes Interview mit vielen interessanten Ansichten und deshalb viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen beim Aktien- und Finanzpodcast. Alle wichtigen Informationen findest du auch in den Shownotes.
Liebe Hörer des Finanz-Illuminati-Podcast, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute ein weiteres Interview. Wir begrüßen heute eine Bloggerin, eine YouTuberin, eine Minimalistin, Frugalistin, eine Geldverdienerin. Valentina, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Freut mich, dass sie dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne doch, und freut mich auch, dass du dir die Zeit dafür nehmen konntest. Wie wir jetzt alle schon ein bisschen hören, denn eins nehmen wir der Vorstellung vorweg. Du kommst aus Österreich, das haben wir jetzt gerade eben schon so ein bisschen gehört. Aber stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was ist so dein Hintergrund? Wie alt bist du im Moment? Und was magst du den Zuhörern so ein bisschen über dich erzählen?
Ja, also ich bin die Valentina, wie der Mirko schon ganz richtig gesagt hat. Und ich bin 22 Jahre jung und komme aus Österreich. Und ich studiere aktuell noch und nebenbei beschäftige ich mich eben viel mit den Themen Frugalismus, Börse, Investieren, Minimalismus, finanzielle Freiheit. Und genau, deswegen sind wir auch heute da, um ein bisschen mehr über diese Themen zu quatschen.
Ja, wunderbar. Und da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Jetzt hast du sehr viele wichtige Stichpunkte gesagt. Und auf einen dieser Stichpunkte gehen wir in der 60-Sekunden-Challenge jetzt einmal ein. Die 60-Sekunden-Challenge, du kennst sie bereits. Falls andere Zuhörer, die jetzt die allererste Folge hören, das Ganze noch nicht kennen, das heißt einfach nur, ich sage dir ein Wort und du darfst innerhalb von 60 Sekunden das Wort erklären beziehungsweise deine persönliche Meinung dazu einmal abgeben. Und dein Wort ist Freiheit.
Ja, Freiheit ist auf jeden Fall ein super Begriff, weil ich finde, da kann man einiges dazu sagen. Es gibt ja nicht nur die finanzielle Freiheit, wie ich sie gerade angesprochen habe, die auch anstrebt, also dass man quasi seine Zeit freigestalten kann, die Dinge machen kann, die einem Freude bereiten, unabhängig von dem Geld, unabhängig wie viel man mit bestimmten Dingen verdient. Aber es gibt natürlich auch noch zum Beispiel die mentale Freiheit, dass einem zum Beispiel auch die Meinung von anderen egaler wird, weil es bringt halt auch nichts, wenn man jetzt zum Beispiel ganz viel Geld am Konto hat, aber ja trotzdem irgendwie das macht, was andere einem sagen, oder ja, weil man denkt, dass man andere beeindrucken müsste. Und ja, deswegen, ich finde, da gehören einige verschiedene Unterkategorien dazu und vor allem eben auch die finanzielle Freiheit, die auch eines meiner großen Ziele ist.
Ja, super. Damit sind wir doch ideal in der Zeit geblieben. Eine sehr schöne Erklärung der Worte und eine schöne Aufteilung zu dem. Wir widmen uns ein bisschen mehr jetzt dem Begriff der finanziellen Freiheit und gehen weiter mit der nächsten Frage. Wie bist du eigentlich zum Investieren gekommen und was hat es mit dieser finanziellen Freiheit auf sich?
Ja, also zum Investieren bin ich eigentlich ganz indirekt gekommen. Also ich habe früher immer ganz, ganz viel geshoppt. Ich war sehr viel in Geschäften unterwegs, oft so von 9 in der Früh bis, keine Ahnung, 7 am Abend, bis die Geschäfte geschlossen haben, und habe halt viel Geld ausgegeben. Habe zwar geschaut, dass ich günstige Sachen kaufe, aber dann halt in Massen. Und dann habe ich irgendwann das Ziel gehabt, auf ein Auto zu sparen. Dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich spare doch lieber auf eine Eigentumswohnung. Also ich habe die Pläne dann aber auch wieder verworfen. Das Auto wollte ich mir eigentlich nach der Schule zulegen und die Wohnung, auf die wollte ich, keine Ahnung, vor ungefähr 2 bis 3 Jahren sparen. Habe dann aber gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ich wirklich will. Und dann habe ich aber immer weiter gespart und weiter gespart. Mir hat es auch einfach Spaß gemacht, Geld auf der Seite zu haben. Und dann bin ich vor ungefähr einem Jahr auf Oliver Nölting aufmerksam geworden, und zwar durch ein Interview, und das war eigentlich ganz zufällig. Und da habe ich dann das erste Mal vom Thema Frugalismus gehört, finanzielle Freiheit und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das klingt eigentlich total spannend. Weil früher habe ich eben immer Geld eigentlich mit materiellen Gütern in Verbindung gesehen und nicht so wirklich mit Freiheit oder dass Geld an sich eigentlich auch Freiheit sein kann. Und dann habe ich eben begonnen, auch mir Dinge auszurechnen und ja, Zinseszinsrechner und so. Und ursprünglich hatte ich auch eigentlich relativ, ja, so bisschen Angst oder auf jeden Fall Respekt vom Investieren und habe mir gedacht, kann man das nicht vielleicht auch machen, indem man das Geld einfach nur auf dem Sparbuch liegen lässt. Aber ja, das ist eher eine sehr schlechte Idee, weil da wirklich das Vermögen aufgefressen wird dank Inflation und Niedrigzinspolitik. Und ja, dann habe ich schließlich doch den Schritt zum Investieren gewagt.
Okay, sehr spannend, sehr interessant. Bevor wir auf die gesagten Dinge gleich noch ein bisschen genauer eingehen, hast du vorhin auch noch ein anderes Wort gesagt, nämlich die mentale Freiheit. Ehrlich gesagt, ein Wort, das ich davor noch nie gehört habe. Mit deiner Definition konnte ich ein bisschen was anfangen, aber gehen wir da doch ein bisschen genauer drauf ein. Denn wie reagiert eigentlich dein Umfeld jetzt darauf, dass du an der Börse tätig bist und dein Lebensstil, so wie du ihn gerade führst, auch führst?
Ja, also super Frage. Ich denke, man merkt das wahrscheinlich gar nicht so. Also zum Beispiel rede ich da jetzt auch nicht mit Studienkollegen drüber, weil ich mir denke, dass die das wahrscheinlich eher nicht so viel interessiert. Und da ich eigentlich eh noch Studentin bin, ist es auch relativ normal, dass man jetzt keinen Luxuswagen fährt oder so. Und ja, sonst zum Beispiel auch mein Freund, der hat mit dem Investieren gar nichts am Hut, aber also wir ticken da teilweise so ein bisschen gegensätzlich. Er konsumiert auf jeden Fall um einiges mehr als ich, aber zum Beispiel auch von den Hobbys her sind wir sehr ähnlich. Wir gehen beide gern wandern und so, von daher passt es sehr gut. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, ich will mein Umfeld irgendwie davon überzeugen oder so, sondern ich mache einfach mein Ding und das, was mir so gefällt und das, was ich für richtig halte. Und wenn mir jetzt zum Beispiel jemand fragt, hey, wie geht das oder was machst du da eigentlich genau und dann Interesse zeigt, dann gehe ich da auch gern drauf ein. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das nicht so viel Sinn macht, Leuten von irgendwas zu erzählen, für das sie gar nicht offen oder bereit sind. Und genau, von daher passt es eigentlich ganz gut. Und ja, also auch wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern so überhaupt nichts von Aktien halten, mache ich mir da eigentlich gar nichts draus, weil ich denke, das ist auch eine ganz andere Generation. Die haben sehr viele Informationen, was wir jetzt heutzutage zum Glück haben, überhaupt nie gehabt. Und ja, von daher verstehe ich es auf der einen Seite schon, dass man da kritisch reagieren kann, aber ich versuche mir da nichts einreden zu lassen.
Okay, sehr schön, sich nichts einreden zu lassen, ist eine super Sache dabei. Und wie du schon gesagt hast, das Bekehren von Menschen, das funktioniert nicht. Deshalb brauchen wir es eigentlich gar nicht zu versuchen, weil Menschen müssen selbst auf die Idee kommen, irgendwas zu ändern oder etwas Neues auszuprobieren. Und jeder, der bereits auf diese Idee gekommen ist und sich einigermaßen dafür inspirieren lassen möchte, der kann natürlich Folgendes machen, nämlich auf deinen Instagram-Channel bzw. YouTube-Channel gehen. Das beides betreibst du ja jetzt schon eine ganze Weile. Dein YouTube-Channel, okay, der sah früher sogar ein bisschen anders aus, heute inzwischen mit dem frugalistischen Anstrich. Aber wo kam denn die Motivation auf einmal dazu her, ins Internet zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt einen Instagram-Account auf, ich mache einen YouTube-Channel und probiere das Ganze einfach mal aus?
Ja, also das war eigentlich so, dass ich eben vor ungefähr einem Jahr bin ich eben auf das Thema Frugalismus gestoßen und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich in meinem Umfeld sich niemand mit diesen Themen auseinandersetzt. Und dann habe ich eben nach Möglichkeiten gesucht, wie ich mich denn mit anderen Leuten austauschen kann zu den Themen und bin dann eben auf Instagram gekommen und dann habe ich einfach auch angefangen, nicht nur anderen Leuten zu folgen, sondern auch zum Beispiel, wenn ich was Neues gelesen habe, dann das als Post zu verfassen und ganz viele Posts, die ich erstellt habe, die habe ich teilweise auch sogar eher für mich erstellt, weil ich einfach teilweise das Gelesene nochmal für mich zusammenfassen wollte oder verbildlichen wollte. Und so habe ich das dann angefangen und das hat mir einfach auch total Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, oh, da gibt es ja doch einige Leute, die auch ähnlich ticken und einfach dieser gegenseitige Austausch ist auch total super, finde ich, weil voll oft poste ich einfach irgendwelche Fragen und dann kann man gegenseitig auch so viele Tipps erhalten. Also ich erhalte dann auch sehr viele Tipps eben von meinen Zuschauern oder Followern und genau, das finde ich einfach total cool und das macht mir halt auch voll viel Spaß und ja, dann bin ich irgendwie so in das Ding reingerutscht und ja, da bin ich auch echt froh drüber, dass ich jetzt eigentlich mich mit so vielen Leuten austauschen darf.
Ja, sehr schön. Gerade das ist ja auch immer so das Spannende an zum Beispiel Instagram oder YouTube. Du erreichst innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl an Menschen, mit denen du dich auch auf einen sehr netten Umgangston, einer sehr netten Weise austauschen kannst. Und dadurch kriegen wir alle viele neue Einblicke, also sowohl die Postenden als auch die, die sich das angucken. Jetzt finde ich allerdings immer noch sehr interessant, du bist jetzt inzwischen im Frugalismus und vielleicht gleich erklärst du einmal noch mal ganz kurz, was Frugalismus eigentlich ist. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und du kommst ja komplett von dieser Shopping-Welt, weil dein YouTube-Channel, der hatte ja vorher auch diese Shopping-Videos mit drauf und bist jetzt im frugalistischen, also im sehr sparsamen Bereich unterwegs. Und das ist natürlich ein sehr starker Kontrast. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, es gibt Menschen, die wissen von sich selbst, okay, ich gebe ganz schön viel Geld für Dinge aus. Und ich weiß aber nicht so wirklich, wie ich das ändern soll. Hättest du da auch einen Tipp, den du mit auf den Weg geben kannst?
Ja, genau. Also nochmal kurz zum Thema Frugalismus, was das für mich bedeutet. Für mich bedeutet Frugalismus, dass man bewusst mit seinem Geld umgeht. Und das heißt jetzt nicht, dass man jeden Cent 10-mal umdrehen muss und sich, keine Ahnung, ewig lang überlegen muss, bis man mal ins Restaurant geht und das Restaurant nur einmal im Jahr betretbar ist oder so, sondern dass man einfach seine Ausgaben hinterfragt und hinterfragt vor allem auch seine Konsumeinstellungen. Und dann haben Frugalisten eben auch noch das Ziel der finanziellen Freiheit, weil es ist dann eben oft so, dass man draufkommt, man hat eigentlich für sehr viele Dinge Geld ausgegeben, die einem jetzt gar nicht so viel mehr Lebensqualität bringen, so habe ich das auch bei mir festgestellt. Und dieses Geld, was dann übrig bleibt, das kann man dann eben auch investieren für seine finanzielle Freiheit. Und was ich da so an Tipps mitgeben kann, also ich denke, am allerbesten ist es vielleicht mal, dass man einfach seine Ausgaben aufschreibt, mal mindestens einen Monat lang, vielleicht auch 3 Monate lang, dann hat man ein bisschen einen besseren Überblick und einfach wirklich jede Sache mitschreibt, zum Beispiel mit einer App oder Excel-Tabelle oder auch auf einem normalen Word-Zettel und dann mal schaut, okay, wo geht das Geld überhaupt hin? Weil oft ist das, glaube ich, das Problem, dass man eher das Gefühl hat, die Geldtasche hat ein Loch und man weiß gar nicht, wo das Geld jetzt überhaupt gelandet ist. Und da kann man dem eben sehr gut auf den Grund gehen und dann zum Beispiel auch Abos kündigen. Oft ist es ja so, dass man vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendein Zeitschriftenabo hat und nie in irgendeine Zeitschrift reingeschaut hat. Oder auch natürlich, dass man oft aus Frust konsumiert oder aus Überforderung nach einem anstrengenden Arbeitstag denkt man sich, man muss sich jetzt noch dies und jenes gönnen, weil man ja so hart gearbeitet hat. Und da finde ich, oder zum Beispiel auch um anderen zu gefallen oder aus Langeweile, so war es auf jeden Fall auch bei mir früher. Und wenn man dann mal vielleicht auch in seiner Haushaltsbuchtabelle daneben hinschreibt, was man sich beim Kauf gedacht hat, dann kann das vielleicht auch sehr viele Aha-Momente geben.
Ja, sehr schön und ein super Tipp, alles mitzuschreiben. Ich persönlich mache das ja mit einer App, aber wahrscheinlich kannst du dir den Zettel auch ausdrucken. So machst du das ja zum Beispiel. Das mit den Abos kenne ich selber ganz gut, weil ich glaube, ich habe im Jahr 2012, ist jetzt schon ein bisschen her, ein Abo für, Moment, was war's? Die Stiftung Finanztest, also das Magazin von denen, ähnlich zur Stiftung Warentest, nur für Finanzprodukte abgeschlossen und das Ganze erst im Jahr 2018 wieder gekündigt. Die meisten Hefte nicht gelesen. Das Schöne ist, da ging es viel um ETFs, von daher ist es noch einigermaßen okay gewesen. Aber so Abos und solche Dinge, die häufen sich einfach an und häufig hast du gar keinen Überblick mehr darüber, was das eigentlich alles ist. Jetzt hast du das Thema Geld schon ein paar Mal erwähnt und Geld kann natürlich aus verschiedenen Quellen kommen und da hast du uns auf deinem YouTube-Kanal und deinem Instagram-Kanal schon ein paar Mal aufgeklärt. Beide übrigens in den Shownotes vom Podcast beziehungsweise in der YouTube-Ausstrahlung in der Videobeschreibung zu lesen, zu finden. Also schaut da gerne einmal vorbei. Aber wo kommen dann deine Gelder her? Das hat ja unterschiedliche Quellen, zum Beispiel Dividenden. Aber erzähl uns da doch mal ein bisschen mehr drüber, wie du in deiner Situation gerade auch Geld verdienst.
Ja, sehr gern. Also ich habe einige verschiedene Nebenjobs und dazu zählt zum Beispiel Plasmaspenden. Das ist, finde ich, eine super Möglichkeit, gerade auch für Studenten, denke ich, weil da ist man auch sehr flexibel. In Österreich ist es auch so, dass man das Geld, was man daraus bekommt, nicht versteuern muss. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist und natürlich bin ich kein Steuerberater oder so, aber auf jeden Fall ist das, finde ich, eine gute Sache, weil man damit auch gleichzeitig was Gutes tun kann. Dann zum Beispiel mache ich auch Erste-Hilfe-Kurse, also ich gebe Erste-Hilfe-Kurse. Die haben den Vorteil, dass die am Samstag, also am Wochenende stattfinden. Ist für mich auch perfekt neben dem Studium, weil es da nicht zu irgendwelchen Kollisionen kommt. Und mir macht es auf jeden Fall auch viel Spaß. Und ich denke, da kann man auch selber sehr viel dazu lernen, weil man da auch selber immer wieder lernt, wie kann man was verbessern, wie kann man vielleicht besser präsentieren. Und das finde ich auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Sonntags bin ich oft in der Klinik und mache Sitzwache. Das bedeutet einfach, dass ich auf Patienten aufpasse und diese überwache und es geht dann über 12 Stunden. Das hat dann den Vorteil, dass man eben viel auf einmal arbeitet und dann sich zum Beispiel auch die Arbeitswege spart, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 4x3 Stunden arbeite, dann müsst ihr ja die ganze Zeit hin und her fahren und wird da wieder viel Zeit verlieren. Und wenn ich halt einmal 12 Stunden arbeite, dann ist das natürlich voll praktisch. Und das hat auch den Vorteil, dass man zum Beispiel auch nebenbei was lernen kann oder auch die Zeit anderweitig nutzen kann. Wenn gerade nicht so viel los ist, das ist natürlich super praktisch und auch eben, dass es am Wochenende stattfindet. Dann habe ich eben den YouTube-Kanal und den Instagram-Account. Bei YouTube ist es so, dass man Werbung vor den Videos schalten kann oder auch in den Videos schalten kann. Und damit kann man auf jeden Fall auch Geld verdienen. Da kommt es dann wieder drauf an, wie viel Euro man pro 1000 Klicks verdient. Das hängt auch ein bisschen von der Nische ab, aber da kommen auch schon echt einige Einnahmen zustande. Also bei mir lassen sich jetzt alle variablen Kosten durch diese YouTube-Einnahmen decken und deshalb, weil ich eigentlich nur 3000 Abonnenten habe, also dafür bin ich auf jeden Fall auch super dankbar. Dann kann man natürlich noch Geld verdienen mit Affiliate-Links zum Beispiel oder zum Beispiel auch mit der VG Wort und da ist es aber so, dass die Einnahmen erst nach mindestens einem Jahr ausbezahlt werden, also die sieht man dann nicht sofort, aber wenn man gerade auch einen Blog hat, dann ist es natürlich auch eine super Möglichkeit, wie man noch zusätzlich was verdienen kann, ohne dass man da jetzt einen großen Mehraufwand hat, wenn man sich da einfach nur einmal anmelden muss und man die Blogbeiträge ja sowieso schreiben würde und dann verdient man damit halt auch noch was zusätzlich. Also es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Früher war ich halt eher so der Typ, der Flyer verteilt hat und das war, keine Ahnung, wo ich noch in der Schule war, habe ich damit angefangen und habe da halt immer wieder Flyer verteilt oder auf Messen Prospekte verteilt und so. Aber ich merke halt mittlerweile einfach, was es auch für Vorteile hat, wenn man sich selber was aufbaut, weil das ist dann einfach langfristig, weil wenn ich halt jetzt zum Beispiel 1 Stunde Flyer verteile, dann ist das ja schön und gut, dann verdiene ich aber nur einmal daran und wenn ich aber zum Beispiel ein Video erstelle oder wenn ich etwas, zum Beispiel auch einen Instagram-Account oder so aufstelle, dann ist das Ganze viel langfristiger und da kann man dann auch langfristig damit Geld verdienen, genau.
Okay, wunderbar. Also vielen Dank für den Einblick in deine persönliche Einkommenslage da. Da waren einige interessante Punkte wieder mit dabei. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Nachdem wir jetzt wissen, wo dein Geld eigentlich herkommt, interessiert uns natürlich auch, wo geht das Geld denn danach hin? Also du hast bereits gesagt, du investierst gerne. Nun gibt es am Finanzmarkt natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Du hast schon von einer Eigentumswohnung gesprochen. Es gibt ETFs, es gibt Aktien, es gibt Rohstoffe, es gibt sowas wie Gold, es gibt Kryptowährungen, es gibt P2P. Was ist denn da so dein Mittel der Wahl?
Ja, also angefangen habe ich mit ETFs und mit P2P-Krediten. Und ich finde, ETFs haben wirklich sehr viele Vorteile, gerade für Anfänger, wenn man da auf einen Schlag so viele Unternehmen im Depot hat. Ich meine, das kann natürlich auch Nachteile haben, wenn man die lieber gezielt auswählen wird. Aber man hat da wirklich eine sehr große Diversifikation. Also die ETFs haben, finde ich, auch einen großen Vorteil, weil man da wenig Zeit eigentlich aufwenden muss. Man muss jetzt da nicht großartig viel Analysen machen. Also klar, man soll sich auf jeden Fall mit der Asset-Klasse beschäftigen. Man soll einfach halt wissen, was steckt da eigentlich dahinter? Also natürlich gehört da ein bisschen Wissen dazu, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall weniger zeitaufwendig als jetzt Einzelaktien. Dann bin ich noch in P2P-Krediten investiert. Das macht aber auf jeden Fall einen viel geringeren Anteil aus als die ETFs. Also ETFs sind bei mir wirklich ja so die größte Asset-Klasse. Dann eben P2P-Kredite, da bin ich bei Mintos und bei Bondora. Und dann habe ich auch noch angefangen, in Kryptowährungen zu investieren, also in Bitcoin. Das sind ja auch sehr viele kritisch. Aber ich bin der Meinung, dass Kryptowährungen wahrscheinlich schon in Zukunft auch noch einiges an Potenzial haben werden. Aber auch da, wie die B2B-Kredite, da bin ich nur mit einem geringen Anteil von meinem Nettovermögen investiert. Also Großteil ist eben ETFs, dann Kryptowährungen und P2P ungefähr gleich groß. Und Gold finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Das wird wahrscheinlich auch bald einmal zustande kommen. Also beim Gold geht man jetzt nicht darum, dass sie da großartige Renditen erzielt, sondern es soll wirklich nochmal so eine zusätzliche Absicherung sein. Einzelaktien finde ich auch super spannend, aber das wäre für mich dann nur so ein kleiner Zusatz, also dass ich mir so ein kleines Einzelaktiendepot aufbaue, aber eben nur als kleine Ergänzung. Ja, genau, und Immobilien finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Das könnte man vorstellen, vielleicht mal mit REIT-ETFs abzudecken. Bei uns in Österreich ist es nämlich so, dass REITs eher schwierig zu versteuern sind. REIT-ETFs wären da auf jeden Fall vielleicht eine gute Alternative. Ja, von einer, also eine echte Immobilie zu kaufen sozusagen und selber zu vermieten, finde ich eigentlich auch cool, aber ja, also lieber wäre es mir halt vorerst mal zum Beispiel mit der REIT-ETFs oder vielleicht auch Crowd-Investing, da habe ich mich jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt damit, aber vielleicht irgendwann dann auch mal Immobilien zu weitervermieten, aber das ist dann wirklich eher erst in ferner Zukunft.
Okay, also auf jeden Fall eine sehr spannende Asset-Allokation, die du da gewählt hast. ETFs einfach mal als Basis, eine sehr vernünftige Methode, sein Geld anzulegen. Hier an der Stelle einfach auch nochmal für alle Zuhörer ein kleiner Hinweis auf den Disclaimer, denn alles, was wir hier besprechen, ist unsere ganz persönliche Meinung und keinerlei Anlageberatung, Anlageempfehlung, kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Jetzt hast du allerdings ein paar spannende Sachen gesagt, zum Beispiel auch Crowd Investing, wo ich zum Beispiel mit der P2P-Plattform oder / Crowd Investing-Plattform Crowdesto unterwegs bin. Da bist du unterwegs mit Bondora und Mintos. Aber für die ganzen neuen Zuschauer, die jetzt inzwischen dabei sind und das Wort P2P vielleicht noch nicht gehört haben, magst du da vielleicht gleich noch einmal kurz was zu sagen, was das ist und wie du das machst? Und dann die zweite interessante Sache, die auch nicht in jedem Depot zu finden ist, sind natürlich deine Kryptowährungen. Und wie bist du denn da an das Thema rangegangen und wie kannst du da investieren?
Ja, genau. Also bei P2P-Krediten, da handelt es sich quasi um Privatkredite, die man einer anderen Person sozusagen geben kann. Also da muss man auf jeden Fall bedenken, dass das natürlich wirklich sehr riskant ist, weil oft sind es halt eben Leute, die was jetzt von einer normalen Bank gar keine Kredite mehr bekommen würden aufgrund ihrer schlechten Bonität. Und denen kann man dann eben über P2P-Kredite Geld leihen und für das Geld leihen bekommt man dann Zinsen. Genau, und das mache ich über Mintos und über Bondora. Und bei ETFs habe ich Sparpläne, bei P2P-Krediten habe ich das nicht gemacht. Da habe ich einmalige Summen investiert, die sind aber bei mir im einstelligen Prozentsatz vom Gesamtvermögen und machen eben nur einen kleinen Anteil aus und das soll auch weiterhin so bleiben. Also ich sehe das nur als zusätzliche Diversifikation, aber eben man muss sich einfach auch dem Risiko da bewusst sein. Bis jetzt habe ich gute Erfahrungen gemacht, es sind keine Kredite ausgefallen, aber gerade auch in so einer Krise oder auch unabhängig von der Krise können halt diese Leute auch einfach ihre Arbeit verlieren und das Geld nicht zurückzahlen. Und genau, das muss man halt auf jeden Fall immer bedenken. Ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges für ETFs, also dass man mit dem Investieren immer erst anfangen, wenn man auch wirklich einen Notgroschen hat und dass man sich auch emotional von dem Geld trennt und nur Geld investiert, was man auch verlieren könnte. Genau, und dann bei den Kryptowährungen, da habe ich mich für Bitcoin entschieden. Da bin ich jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten investiert und genau, ist bei mir auch nur ein kleiner Prozentsatz vom Nettovermögen. Genau, also bei uns in Österreich gibt's da ein paar verschiedene Varianten, wie man an Bitcoin kommen kann. Also das ist, glaube ich, auch, was ich auch so gelesen habe, sogar einfacher als in Deutschland. Aber ich denke, auch in Deutschland ist es relativ einfach. Genau, also die kann man auch einfach online kaufen oder sogar in der Post oder in der Trafik. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Arten von Kryptowährungen und das bekannteste ist eben Bitcoin. Da hat es ja jetzt auch das Halving gegeben und ja, jetzt bin ich eben auch bei Bitcoin dabei.
Ja, sehr spannend. Bei uns in Deutschland geht das allerdings auch ganz gut, nämlich mit der App Bison. Die ist von der Börse Stuttgart und das ist quasi das Trade Republic für Bitcoins. Und ist relativ einfach da halt zu kaufen, von daher auch relativ interessant. Ich habe eine weitere spannende Frage auf meinem Fragebogen, nämlich das Thema Investieren. Wir lesen jetzt immer ganz viel darüber, dass Unternehmen Dividenden erhöhen, aber Mitarbeiter entlassen, zuletzt zum Beispiel BP. Dann lesen wir auch von anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Raytheon, die ja gerade in der Rüstungsindustrie, also im Krieg, tätig sind. Und das bringt uns zum Thema ethisches Investieren. Achtest du denn zum Beispiel auch bei der Auswahl deiner ETFs darauf, dass das nachhaltige ETFs sind? Oder wie ordnest du dieses Thema im Bereich Investieren ein?
Ja, also ich denke, das Thema wird auch immer wichtiger. Und die Sache ist halt, es ist, glaube ich, auch immer so eine Frage, was findet man selbst als nachhaltig? Weil, also man kann ja sich darunter was ganz Verschiedenes auch denken. Zum Beispiel für manche Leute ist es erst nachhaltig, wenn in einem Unternehmen nur vegane Gerichte in der Küche auf den Tisch kommen. Ja, für jemand anderen ist es schon nachhaltig, wenn es jetzt keine Rüstungsindustrie ist oder so. Und ich denke, das muss dann auch jeder für sich selber entscheiden. Es ist auch eine Sache, mit der ich mich persönlich auch mehr auseinandersetzen möchte. Das ist halt auch, finde ich, der Nachteil von ETFs. Ich meine, klar, man kann zwar auch da auf bestimmte Kriterien achten, aber im Allgemeinen ist es dann halt trotzdem so, dass immer noch Unternehmen, die fragwürdig sind, in so einem ETF enthalten sind. Und ja, dann ist es halt wirklich so eine Abwägungssache. Also ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich bisher nicht sonderlich viel Wert drauf gelegt habe und ja, da wahrscheinlich auch ein bisschen egoistisch gehandelt habe. Aber damit möchte ich mich auf jeden Fall auch noch beschäftigen. Vielleicht steht dann auch noch ein Wechsel vom ETF an. Das könnt ihr mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Oder zum Beispiel auch, dass man dann mehr das mit Einzelaktien abdeckt, also dass man mehr nachhaltige Einzelaktien dazu nimmt. Aber natürlich, finde ich, sollte man da auch auf die Rendite achten, weil ja, okay, es ist ja schön und gut, wenn dann alles nachhaltig und ethisch ist, aber wenn dann halt die Rendite im Keller ist, dann ist es irgendwie auch nicht Sinn und Zweck, weil dann könnt ihr das Geld auch gleich am Sparbuch liegen lassen und bräucht es eigentlich erst gar nicht investieren.
Okay, wieder sehr spannend. Danke für deine Ansicht zum Thema ethischen Investieren. Jetzt, was schon ein bisschen dabei raus hervorgekommen ist, ist deine Investitionsstrategie. Aber lass uns darauf vielleicht noch so ein bisschen detaillierter eingehen. Weil wo siehst du dich eigentlich so in 10, 20, 30, 40 Jahren? Wie ist eigentlich vielleicht dein Anlagehorizont überhaupt gestrickt? Und gerade auch das Thema ETF, du hast es jetzt schon ein bisschen häufiger erwähnt, also das Produkt, das viele, viele Aktien zusammenfasst. Hast du da auch Ängste vor Risiken? Also so zum Beispiel, ETFs sind ja zurzeit relativ günstig, die haben eine kleine Gebühr. Allerdings haben wir ja auch bei den Fonds gesehen, die hatten auch mal eine kleine Gebühr. Gebühren sind höher geworden. Bei den ETFs sehen wir auch diese Lock-Angebote. Bespare diesen ETF kostenfrei. Irgendwann kostet es was, dann werden auch vielleicht irgendwann die ETFs teurer. Wie bist du da allgemein strategisch aufgestellt und wo willst du eigentlich hin?
Ja, also genau. Also meine Strategie ist eigentlich Buy and Hold. Also ich habe vor, einen sehr langfristigen Anlagehorizont zu haben. Und zwar habe ich angefangen, also meine ETFs am Anfang waren Ausschütten und Thesaurieren, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, was jetzt für mich besser ist, ob Thesaurieren oder Ausschütten. Und schließlich habe ich mich dann eben für beides entschieden und jetzt habe ich mich aber für thesaurierende ETFs endgültig entschieden. Also ich bespare jetzt nur noch thesaurierende ETFs und mein Ziel ist eigentlich, das so weiterzumachen bis zu einer bestimmten Depotgröße, also vielleicht dann so ab 100.000 oder so, dann eventuell auf Ausschüttende umzusteigen oder dann irgendwann in die Endsparphase zu kommen, also dass man dann ja zum Beispiel jedes Jahr 3 oder 4% von seinem Vermögen entnimmt, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt so das Ziel habe, dann nichts mehr zu verdienen. Also viele Frugalisten oder ja generell Leute haben ja vielleicht dann das Ziel, eben das Depot zu entsparen und dann jährlich was Bestimmtes rauszunehmen. Da weiß ich gar nicht, ob das bei mir der Fall sein wird, weil ich ja eigentlich nicht vorhabe, nicht mehr zu arbeiten, sondern ja einfach diese Freiheit anstrebe und die ist eigentlich eher kontinuierlich und ein Prozess, so wie ich das gemerkt habe. Von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das einfach dann weiter vor sich hin thesauriert. Ja, Dividendenstrategie verfolge ich momentan eben nicht. Also Dividenden sind wahrscheinlich sehr verlockend, aber eigentlich braucht es das jetzt, finde ich, gar nicht. Also Thesaurierer haben eigentlich schon einige mehr Vorteile, finde ich. In Österreich ist es auch so, dass es keinen Steuerfreibetrag gibt. Also von daher hätten Ausschüttende auch keinen Steuervorteil. Und genau, ich mache das dann halt immer so, dass ich mir jedes Monat 4% von meinem Depotwert berechne und das dann nochmal durch 12 teile. Dann weiß ich, wie viel Geld ich jetzt theoretisch diesen Monat zur Verfügung hätte, wenn ich eben mein Depot entsparen würde. Und dann rechne ich mir einfach diese Summe aus und dann reicht es eigentlich schon für mein persönliches Glücksgefühl. Also klar, einen psychologischen Vorteil haben diese Dividenden auf jeden Fall, aber momentan finde ich einfach, sind Thesaurierer für mich besser geeignet, eben wegen dem langfristigen Zeithorizont. Und genau, also ich habe auch nicht vor, dann nichts mehr zu arbeiten und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es jemals zu dieser Entsparphase kommt. Aber ja, im Moment habe ich einfach nur vor, weiterhin Geld in mein Depot reinzupumpen und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt, ob ich dann entspar oder eben auf eine ausschüttende Strategie umsteige.
Okay, sehr schön und sehr interessante Strategie. Jetzt allerdings, um nochmal ganz kurz aus der Brille eines Einsteigers zu fragen, was ist denn diese Dividendenstrategie, von der du gerade gesprochen hast, und therausierend, was hat denn das alles jetzt mit Dinosauriern zu tun?
Ja, mit den Dinosauriern, das habe ich am Anfang auch gedacht, dass Thesaurierer irgendwie Tyrannosaurus Rex oder irgendwie sowas Ähnliches sind. Also bei der Dividendenstrategie, da ist eigentlich das Ziel, zum Beispiel dann seine ganzen Ausgaben durch Dividenden zu decken, also durch die Ausschüttungen von den Unternehmen. Und bei Thesaurierern, also bei thesaurierenden ETFs zum Beispiel, ist es so, dass die ihre Gewinne automatisch reinvestieren. Das bedeutet, man sieht das Geld jetzt nicht auf seinem Verrechnungskonto oder so, sondern das wird wieder direkt investiert und damit kann man dann eben wieder neue Anteile kaufen. Und ja, also man hat dann halt nicht diesen Cashflow jeden Monat oder jedes Quartal. Da gibt es ja ganz verschiedene Unternehmen, je nachdem wie häufig die eben ihre Gewinne ausschütten, sondern man nutzt eigentlich diese Ausschüttungen direkt für den weiteren Vermögensaufbau.
Okay, danke für die Erklärung noch einmal. Und damit gehen wir weiter zur nächsten Frage. Denn jetzt im Jahr 2020, aber eigentlich auch schon im Jahr 2019, nur da hat es noch keiner kommen sehen, ist etwas Interessantes, Herausforderndes für unsere Weltwirtschaft und uns Menschen passiert. Es ist nämlich die Corona-Pandemie, die Corona-Krise gekommen. Und wie hat das eigentlich dich von deinem Mindset, aber auch dein Depot beeinflusst? Was ist da passiert und was hast du da eventuell sogar gelernt?
Ja, also ich denke, ich konnte auf jeden Fall einiges daraus lernen und das war, glaube ich, für mich auch ganz gut, gleich am Anfang so einen Crash mitzuerleben, weil dann hat man sowas schon mal durchgemacht. Also ich denke halt, wenn man jetzt noch nie einen Crash miterlebt hat, dann kann man nicht wirklich sagen, wie man reagieren wird. Ich meine, klar, man kann sagen, ja, oh, ich würde das ganz locker sehen, aber was dann wirklich in der Realität passiert, ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Und vielleicht hat es auch einfach daran gelegen, dass mein Depotwert noch relativ klein war oder ist, dass es mir ehrlich gesagt nicht sonderlich viel gejuckt hat. Aber ich war da auch echt ganz froh, dass ich da das so locker hingenommen habe. Und ich glaube, da merkt man auch einfach, wie wichtig so ein Notgroschen ist. Und ich habe für mich auch gemerkt, dass ich einfach einen hohen Notgroschen auch weiterhin haben möchte, weil das wirklich viel Sicherheit auch bietet. Wenn man weiß, man hat da einen Sicherheitspolster und den möchte ich auch auf jeden Fall hoch genug haben. Also mal mindestens ein halbes Jahr, besser ein Jahr. Also, dass sie davon dann leben könnte. Was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, ist, dass viele verschiedene Einkommensquellen einen sehr großen Vorteil darstellen, weil auch bei mir sind ein paar Einkommensquellen zwischenzeitlich pausiert worden, zum Beispiel Sitzwache oder Erste-Hilfe-Kurse sind weggefallen und da habe ich auch wieder gemerkt, dass es einfach keine wirkliche sichere Einnahmequelle gibt und dass man auch jeden Job verlieren kann, egal wie vermeintlich sicher der auch scheinen mag. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass mir das viel Freude macht, verschiedene Einkommensquellen zu haben und vor allem auch, welche Vorteile der Frugalismus hat in so einer Krise, weil, also zum Beispiel, wenn man jetzt normalerweise nur 50% von seinem Einkommen ausgibt und man verdient auf einmal 70% weniger, also 30% weniger, man verdient dann nur mehr 70%, dann könnte man sogar immer noch was zur Seite legen und dann hätte man eigentlich immer noch zu viel Geld übrig am Ende des Monats, wo andere, die was halt 100% von ihrem Einkommen ausgeben, schon ziemlich in der Krise stecken würden, oder? Und da merkt man auch, was für Vorteil das eigentlich ist, wenn man eben wenig Geld zum Leben braucht, weil dann solche zum Beispiel Kurzarbeitsschickungen oder so auch nicht so eine große Auswirkung im Endeffekt auch haben.
Ja, das ist natürlich auch wieder sehr gut, da nicht das ganze Geld auszugeben. Wenn ich mir die aktuellen Statistiken angucke, dann sind manche Ausgaben und leider immer mehr Ausgaben von Privatpersonen tatsächlich auch über den 100%. Und da sind wir aber zum Glück mit diesem Podcast, mit meinem Instagram-Channel, mit deinem Instagram-Channel und YouTube-Channel dran, an dieser Thematik zu arbeiten. Wir kommen hier jetzt zur nächsten Frage, nämlich man hört es ja schon ein bisschen an deiner Sprechweise. Du kommst aus Österreich, wie du es vorhin gesagt hast. Und Österreich funktioniert ja ein bisschen anders als Deutschland. Hier in Deutschland haben wir ein Broker-Paradies, können uns also unseren Depotanbieter sehr frei auswählen. Jetzt habe ich mal ein bisschen versucht zu recherchieren, wie das eigentlich in Österreich funktioniert und bin da ein bisschen traurig geworden, denn die Brokerauswahl sah da für mich nicht ganz so groß aus. Wie bist du denn daran gegangen und für welche Broker hast du dich am Ende denn entschieden und was ist da wirklich ein gutes Angebot?
Ja, also da hast du auf jeden Fall komplett recht. Also wir in Österreich haben wirklich viel weniger Auswahl. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, aber ich denke, es erleichtert vielleicht auch die Situation, weil man ja gar nicht so viel Wahl hat und im Endeffekt schon weiß, worauf es hinauslaufen wird. Und zwar habe ich mein Depot bei Flatex und Flatex ist, denke ich, für Österreicher, die sich nicht selbst um ihre Steuern kümmern möchten und in ETF-Sparpläne investieren möchten, wahrscheinlich die beste Wahl, weil das am kostengünstigsten auch stattfinden kann im Vergleich zu den anderen Brokern. Es gibt dann auch noch zwei, drei andere, zum Beispiel auch die Dada. Da habe ich vor, vielleicht noch ein Depot zu eröffnen, wenn ich dann in Einzelaktien investiere, weil zum Beispiel bei Flatex schaut es mit ausländischen Unternehmen sehr, sehr schlecht aus, wenn die Dividenden ausschütten. Da muss man dann für eine Dividendenausschüttung ab, ich glaube 15 Euro oder so, 5,90 Euro an Gebühren zahlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also auf jeden Fall ja eher fragwürdig. Und deswegen habe ich mir überlegt, dann vielleicht noch, wenn ich eben mit Einzelaktien anfangen möchte, die ihren Sitz eben auch im Ausland haben und Dividenden ausschütten, dass sie da dann noch ein zweites Depot eben eröffne für diese dann. Eventuell könnte ich mir auch vorstellen, noch ein Depot in Deutschland zu eröffnen. Da muss man dann halt die Steuern selber abführen. Das ist natürlich dann ein bisschen mehr Aufwand, aber wir werden es sehen. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, gerade eben für ETF-Sparpläne ist, denke ich, Flatex für Österreicher wahrscheinlich die klügste Wahl. Bei uns in Österreich ist es nämlich so, dass Flatex keine Depotgebühren eingeführt hat. Also in Deutschland ist es ja passiert, ab März 2020, glaube ich. Und das war eben nur in Deutschland. In Österreich gibt es da noch keine Depotgebühren. Und genau, also ja, ich denke, ich bleibe jetzt erstmal bei Flatex und dann eventuell noch ein zweites Depot werde ich noch eröffnen.
Ja, Flatex hat hier in Deutschland meines Wissens nach die Negativgebühren eingeführt, also Negativzinsen auf dein Guthaben. Ich muss tatsächlich nochmal nachgucken, was die sonst noch alles für Schindluder da getrieben haben. Aber in Österreich klingt das Ganze natürlich sehr interessant. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, weil auf deinem Instagram Account, da sehen wir auch häufiger Buchempfehlungen und kostenlose Hörbuchempfehlungen. Welche Bücher haben dich denn in deinem persönlichen Mindset, was Finanzen angeht, da besonders weitergebracht?
Ja, also noch kurz zu Flatex. Also bei uns in Österreich gibt's auch Negativzinsen, die umgehe ich, indem ich die Sparpläne von meinem externen Konto monatlich abbuchen lasse, also per Dauerauftrag und eben nicht so viel Geld aus dem Verrechnungskonto oben liegen lasse, wo diese Negativzinsen anfallen. Genau, aber das ist auf jeden Fall auch noch wichtig zu erwähnen. Und jetzt zu den Hörbüchern. Also das Hörbuch, was, glaube ich, bei mir die größte Veränderung bewirkt hat, war das Hörbuch Rich Dad Poor Dad. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker unter den Finanzbüchern. Ich glaube, das war auch das drittmeistverkaufteste in den USA in irgendeinem Jahr, bin mir nicht mehr sicher. Aber das hat bei mir wirklich einiges bewegt und auch mal die ganze Denkweise, die so in unserem Umfeld halt besteht, ja, such deinen sicheren Job, mach deine Ausbildung und dann arbeite im Angestelltenjob dein Leben lang, die stellt diese Lebensweise einfach mal in Frage. Und da konnte ich auf jeden Fall echt sehr viel mitnehmen. Also das hat mir sehr viel geholfen. Dann auch zum Beispiel das Buch Cashflow Quadrant, also der zweite Teil vom Rich Dad Poor Dad Buch, also von Kiyosaki. Was ich auch super finde, sind die Bücher von Bodo Schäfer, also zum Beispiel Der Weg zur finanziellen Freiheit, ich glaube, so heißt es, genau, und Die Gesetze der Gewinner fand ich auch super. Dann fand ich auch sehr gut Denke nach und werde reich, fand ich auch sehr gut. Und ja, es sind wirklich sehr viele Bücher, die man auch eben auf Spotify hören kann. Was ich auch wunderbar fand, war zum Beispiel Rente mit 40 von Florian Wagner alias Geldschnurrbart. Das gibt's auch auf Spotify und erzählt auch mal so ein bisschen die Welt von Frugalisten. Und ja, also es gibt wirklich viele gute Bücher, mit denen man schon viel Wissen herausholen kann, zum Beispiel auch über ETFs. Souverän investieren von Gerd Kommer gibt es auch auf Spotify. Also ja, es gibt wirklich unzählige Bücher auf Spotify, da muss man dann nicht mal viel Geld ausgeben.
Ja, cool, auf jeden Fall. Die Bücher sehr interessant. Wir nähern uns so langsam schon dem Ende des heutigen Interviews. Es waren wieder sehr viele spannende Minuten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview mit dir führen zu dürfen. Und bevor wir jetzt zum tatsächlichen Ende kommen und Tschüss sagen, gilt das letzte Wort des Interviews dir. Und ja, vielleicht magst du noch den letzten, den wichtigsten, den besten Tipp von dir mit auf den Weg geben und das Interview damit beenden.
Ja, ich sag auch vielen Dank. Hat mir auf jeden Fall viel Freude bereitet. Und was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, dass es, finde ich, einfach schon ganz viel bringt, wenn man sich mal die Frage stellt, ist man mit seinem jetzigen Leben glücklich, mit dem Job, den man hat? Wie sieht's mit dem eigenen Konsumverhalten aus? Konsumiert man aus Langeweile oder wenn man jemanden beeindrucken will? Was hat man für die Zukunft vor? Ganz unabhängig davon sollte man sowieso sich mit seinen Finanzen beschäftigen, weil wir alle wahrscheinlich nimmer so viel von der gesetzlichen Rente abbekommen werden. Und ich denke, was aber eben noch viel motivierender ist, ist das Wissen, dass eigentlich Geld auch Freiheit sein kann, dass man auch Geld gegen Zeit eintauschen kann, nicht nur Zeit gegen Geld tauschen, sondern eben auch die umgekehrte Variante möglich ist. Und ich glaube, wenn man da eben mal einen Monat oder so seine ganzen Ausgaben auf den Kopf stellt, dann sieht man vielleicht auch schon ganz viel Einsparpotenziale. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich da auch viel weiterbildet, dass man, wenn man mit dem Investieren anfängt, dann eben erst nachdem man sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber da reicht's eigentlich auch schon, wenn man vielleicht mal 1 bis 2 Wochen täglich 2 Stunden sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann weiß man bestimmt schon um einiges mehr als der Durchschnittsdeutsche oder Durchschnittsösterreicher oder Österreicherin Deutsche. Ja, also das möchte ich jedem ans Herz legen und das Thema ist wirklich super spannend, wahrscheinlich viel spannender als die meisten denken würden und genau, also kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, setzt euch große Ziele, beschäftigt euch mit dem Thema und bleibt dran.
Ja, super interessanter Tipp. Vielen Dank für die Abschlussworte. Alle Kontaktdaten zu dir, die du geben möchtest, die wird es dann auch in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube geben. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir machen an dieser Stelle den Deckel drauf, sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.